Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Die Vorpass-Boys sind nach dem Wochenende wieder am Start und sprechen eigentlich heute hauptsächlich über Champions Cup. Challenge Cup haben wir wenig gesehen, beziehungsweise gar nicht. Und Rugby-Bundesliga-Treffen von Wochenende in Frankfurt.
Ja, genau. Dann, aber fangen wir mal mit den guten Sachen an. Fangen wir mal mit dem Semifinalspiel an. Von Samstagabend, Croke Park, 2017. Ja. 82.000 Zuschauer, ich weiß nicht, ist es ein neuer Rekord, der sogar gesetzt wurde?
82.300, ja.
Ein paar hundert Leute mehr oder ein paar Dutzend Leute mehr als beim...
Ja, beim letzten Mal 2009.
Ah, okay. War das in Munster Leinster 2009? Das...
Ja, genau.
Ah, okay.
Johnny Saxon hat O'Gara gegrüßt.
Ah ja, genau. Das Foto müssen wir eigentlich nochmal hochladen. Ja, ich habe es live gesehen, du glaube ich auch, oder?
Ja, zu Hause, ja.
So, Leinster ist irgendwann mal davongezogen mit 12 beziehungsweise dann mit 18 Punkten vorne. Was ist dann am Ende passiert? Oder wollen wir erstmal ganz am Anfang anfangen?
Kurz nach der Halbzeit, Hattrick für James Lowe, erster Hattrick im Halbfinale. Ist schon sehr stark. Spiele des Tages, Jameson Gibson Park, ziemlich stark. Ab der 60. Minute hat Leinster irgendwie so ein bisschen den Fuß vom Gas runtergenommen.
Genau.
Hat man schon ein bisschen gesehen, dass sie versucht haben, so ein bisschen taktisch das Ganze aufzustellen. Ist irgendwie nicht so 100% gelungen. Und die sind ein bisschen weggegangen von deren Spiel, würde ich halt mal behaupten. Und Northampton, ich meine, die sind, was ist das Gegenteil von, die haben losgelegt wie die Feuerwehr. Die haben losgelegt wie die Anti-Feuerwehr, also ich weiß halt nicht. Auf jeden Fall haben einem noch und nach dem anderen haben mit so ein paar Freunden geguckt und wir haben gesagt, okay, war die Ansprache vor der Halbzeit irgendwie so Jungs so viele Knock-Ons wie möglich machen. Also das habe ich auch so ein bisschen prognostiziert, dass denen die Erfahrung auf dem Level fehlt und die waren schon nervös. Die waren mental nicht vorbereitet für so viele Leute und für den Pressure. Und deshalb erst in der zweiten Halbzeit, wo das Ding verloren war, in Anführungszeichen, haben die dann gesagt, okay, YOLO, drehen hat auf. Das war zu spät. Hätten es fast noch geschafft, aber ich glaube, die hätten einfach mal nach der Halbzeit diese Erkenntnis haben müssen und diesen dritten Versuch nicht kassieren dürfen.
Ja, genau. Zu spät angefangen, also wenn man sich das Scoreboard mal anschaut, Smith erzielt in der 39. Minute die ersten drei Punkte. Also wie willst du auswärts irgendwo gewinnen, wenn du irgendwie die ersten 39 Minuten noch nicht mal irgendwie 3, 6, 9 Punkte, ich würde jetzt gar nicht erwarten, dass die halt dass die halt sonst wie viele Versuche erzielen, aber wenn die anderen schon 15-0 vorne ist, dann einem Rückstand hinterherzulaufen, und das war im zweiten Spiel eigentlich fast genauso, einem Rückstand der Heimmannschaft, die eigentlich auch noch der Favorit ist, da hinterherzulaufen, wird sehr schwierig. Und wie du sagst, wäre diese Mannschaft vielleicht erfahrener oder hätte man zwei, drei Jahre Erfahrung mehr auf dem Buckel in solchen Spielen schon mal gespielt, hätte man das vielleicht abgeklärter gemacht. Also mir fällt gerade so George Furbank ein, der viel Licht, viel Schatten hatte. Auch in den England-Spielen hat er auch ein, zwei Bälle, also in den Six Nations ein, zwei Bälle nicht gefangen. Manchmal hat er Schuld gehabt, manchmal nicht. Und das Gefühl hatte ich da auch in, also das ist so das Erste, was, wenn ich mich zurückerinnere an George Furbank, wo ich denke, oh, fuck, Alter, wieso hat er den Ball jetzt nicht gefangen? Und dann gab es noch andere, die, bei denen das ähnlich war.
Ja, die Timings waren halt so nicht 100% da. Ne? Also es ist einmal, wo das am Ende war, haben die einen Straftritt, glaube ich, mal bekommen. Und der Pass nach außen, also es lag weniger an den Pässen und mehr an das Timing vom Lauf, war so ein bisschen zu voreilig nach vorne, also zu flach gekommen, glaube ich mal. Also wenn man da mal einfach so eine halbe Sekunde Geduld hat, dass man, das sind die Dinge, die man dann vielleicht 1-gegen-1 außen in der Ecke vielleicht noch abtaucht, hätte vielleicht eine Bedeutung gehabt. Wie gesagt, man kann einfach so nicht starten. Also man kann halt so unkonzentriert, das kann man sich halt nicht erlauben. Und das Spiel war eigentlich gegessen. Wenn Ross Byrne seinen Kicking Boots mitgebracht hätte, dann wäre es wirklich gegessen, das Thema. Und da war so noch so ein ganz, ganz kleines bisschen Licht da drin. Was hat er? 7 Punkte liegen lassen? Glaube ich, 2 Erhöhungen, 1 Straftritt auf jeden Fall. Und das eine Straftritt war, okay, es war 40 plus Meter. Aber gerade, also solche Dinge sollte er im Schlaf schon schaffen, meines Erachtens, besonders auf dem Level. Genau, und ja, weiß nicht. Das habe ich schon vorher gesagt. Ich glaube, Northampton, das ist halt eher eine Mannschaft, die dann jetzt mehr hoffentlich auf dem Level spielen wird. Und
bleibt, ja.
Ja, das ist halt quasi die Erfahrung, wo die jetzt sagen, hey, müssen halt von Minute 1 da loslegen und ja, also das wäre ja so ein anderes Spiel gewesen, wenn die da, glaube ich, mal mit so ein peu mehr Erfahrung mit reingekommen wären. Trotzdem auch, muss man halt so sagen, es gab so Momenten, wo Baird quasi durchgelaufen war, diesen coolen Lauflinie, die er gemacht hat, wo er so quasi 20 Meter so durchläuft. Wir haben quasi da alle im Fernsehen geschrien. Der guckt nur nach links und wenn er einmal nach rechts guckt, hat er irgendwie 3 Leute außen. Also das ist halt so ein 100%iges Ding, glaube ich mal. Also Leinster hätte, glaube ich mal, also neben Ross Burns Kicks noch mehr punkten müssen und da haben sie ein bisschen die Konzentration liegen lassen. Gegen Toulouse würde es halt nicht reichen, so sage ich mal, unkonzentriert auch zu sein.
Genau, und auch irgendwie abzuschalten. Ne? Also wie du sagst, irgendwie hat dann Leinster ab Minute, also irgendwie so einen 20-Minuten-Block gehabt, wo dann Northampton zurückgekommen ist. Und das wird man sich nicht erlauben können. Das wird sich, ich meine, in einem anderen Spiel gibt es vielleicht, sehe ich auch ähnliche Sachen. Aber da reden wir gleich drüber. Ja, wie will man Leinster schlagen? Also wenn die ihr Top-Game bringen für 80 Minuten. Also wo sind die Schwachstellen?
Schwachstellen weiß ich halt nicht so. Ich glaube, also dass Ross Byrne hat quasi dass er selber so keine eigenen Gefahr bietet im Lauf, ist quasi so ein bisschen eine Schwachstelle. Und beziehungsweise in der Verteidigung kann es auch so manchmal sein, dass er quasi eine Angriffsplattform sich bietet. Und 9 und 10 von Toulouse sind da geübt, glaube ich mal, das zu targeten. Und ich glaube, wenn wir halt so quasi da so eine Angriffsplattform für 8, 9, 10 hat anbieten für Toulouse, könnte das so eine Stelle sein, wo der hat, also ich meine, jede 10, also jeder Fly Half Out Half wird halt getargetet. Aber ich glaube, das ist klar, wo die halt viel Druck aufsetzen werden. Und bin mal so unsicher, so die erste Reihe von Leinster ist immer so ein bisschen, kann ich nicht so 100% einschätzen, ob die wirklich einen schlechten Tag haben, schlechte Technik haben, aber oft ist es halt so im Scrum, auch gegen Frankreich zum Beispiel, wo es halt nicht so 100% deutlich ist, wenn es dazu kommt, dass es viele Gedränge geben könnte, dann könnte Leinster da so ein bisschen unter Druck stehen. Und es gibt so 1-2 Fragen noch offen bis in 3 Wochen, wer quasi alles dabei ist. Also Frawley hat sich ziemlich schwer verletzt, so sah es aus. Ob Keenan zurück wird, Ringrose, das ist halt so noch ein bisschen Fragezeichen bei denen. Die würden auf jeden Fall die Mannschaft stärken, wenn die da nicht sind. Ich fand zum Beispiel 2. Reihe Maloney, Jenkins, beide nicht so bombastisch, also da sehe ich schon Toulouse ein bisschen stärker. Van der Flier war so nicht so ganz in Topform, ist so ein bisschen, wir sind so daran gewöhnt, dass er so immer so ein Topspiel liefert, war so ein bisschen anonym teilweise.
Musste er das Spiel davor aussetzen oder wurde er irgendwann mal ganz auf die Bank verwiesen oder so?
Letztes Mal gegen La Rochelle für Corners, ja, genau.
Genau, und dann hätte man eigentlich erwartet, dass die Reaktion jetzt vielleicht größer ist.
Ja. Also ich meine, das Ding ist mit Baird, dass Baird halt quasi auf Position 6 gerückt ist und jetzt eher so gesetzt ist, würde ich mal sagen. Es hat immer so ein bisschen, und Conan es hat immer so viel mehr Konkurrenz, also sehr konkurrenzfähige dritte Reihe. Und ich fand das zum Beispiel die dritte Reihe von Northampton, sobald die halt wirklich wach waren, sehr, sehr stark waren. Und da war halt eher so, ja, die Schwäche von Leinster im Sturm. Und wenn wir auf Toulouse schauen, glaube ich mal, dass die vielleicht ein bisschen da, ja, Nase vorne hätten.
Okay, okay. Ja, es war auf jeden Fall spannend dann doch bis am Ende, weil Northampton zurückgekommen ist. Also, ja, ich meine, ein Drop-Goal aus dem Spiel heraus wäre unentschieden gewesen. Ja, wahrscheinlich hat sich Leinster am Ende selber zu schwer gemacht. Aber reden wir über das zweite Spiel.
Ja, kann man auch noch sagen, ich meine, Smith auf 10, starkes Spiel, 21, 22 ist auf jeden Fall ziemlich krass. Die haben, also ich meine, Northampton, ein, zwei Leute haben gefehlt. Nächstes Jahr wird es halt schwierig, die verlieren zwar ein paar Leute zu dem Kopf-Kartos, beziehungsweise Brody Deux. Aber trotzdem so quasi, ich glaube, die haben ein ganz gutes Paket von Coaching-Team, junge Leute. Premiership Rugby, wie die halt die spielen. Ich glaube, das ist halt irgendwas, wo die halt so schon sehr gut für die Zukunft aufgestellt sind. Obwohl die halt auch ein, zwei Leute, wie gesagt, verlieren nach Frankreich. Ich glaube, das ist halt eine Mannschaft, die wir dann öfters in den Crunch-Spielen dann sehen werden. Also über die nächsten Jahren, vielleicht sind die dann wieder mit am Start, mit dem Top-Table-Team halt sozusagen.
Gut. Machen wir gleich weiter.
Machen wir gleich weiter. Sonntagsspiel Toulouse gegen Harlequins. Haben wir ja auch prognostiziert, dass es ein schnelles, spannendes Spiel sein wird. Und du konntest ja nicht live schauen. Ich könnte nur im Chat sagen, dass es auf jeden Fall ein Spiel war, der sich halt lohnt zu gucken. Und das war so ein krass. Ich glaube, da wieder hat auch Thema Erfahrung. Harlequins hat vielleicht ein, zwei kleine so Aussetzer gehabt. Ansonsten war es sehr, sehr, sehr eng, glaube ich.
Ja, ich würde fast sagen, also erst noch mal Kudos an, war der Ref Andrew Brace? Ja, Bracey. Der, glaube ich, dazu geführt hat, dass das Spiel schneller ist. Also früher war es ja so, am Ruck hieß es use it und dann hast du 5 Sekunden. Und diese 5 Sekunden wurden sehr oft, naja, ob das 6 Sekunden waren. Und wann fangen die 5 Sekunden wirklich an?
Use it!
Fängt das an, nachdem man use it gesagt hat, oder fängt die erste Sekunde eigentlich schon an, bevor man es gesagt hat? Jetzt hieß es halt auf einmal use it now. Ne? Und das hat halt viel mehr, also das hat auch dazu geführt, dass beide Mannschaften oder Harlequins insbesondere dann viel schneller den Ball spielen mussten, was halt dazu führt, dass das Spiel insgesamt schnell wird. Auch die Scrums hat er jedes Mal gemacht, los, jetzt weiter geht's, bitte pack down, ne, joué, joué, und nicht hier noch eine halbe Stunde damit verbringen, dass man hier den nochmal 2, 3 Grad sich in der Front Row adjustiert und es sonst wie lange dauert. Also das fand ich super. Ich dachte nach der Halbzeit 19 Punkte Defizit, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, das ist vorbei. Das Ding ist durch, das ist gegessen. Tschüssikowski, Harlequins, eure Bank wird nicht so gut sein, ab der 60. Minute wird eure Fitness nicht mehr mithalten können und dann geht's hier, kommt die Rutsche für euch. Aber ja, Kudos, dass die zurückgekommen sind. Ich glaube, die haben die erste Hälfte verschlafen, obwohl sie Versuche erzielt haben. Aber dann so zwischen der, in der zweiten Hälfte der ersten Hälfte 3 Versuche von Toulouse gelegt, wo man irgendwie abgeschaltet hat, einige Male in der Verteidigung. Ich glaube, das war die Krux im Spiel. Man ist dann zwar zurückgekommen, aber ich glaube, es waren zu viele individuelle kleine Fehler, die in der zweiten Halbzeit Ball verloren, im Tackle oftmals am Boden den Ball verloren, die dazu geführt haben, dass halt es nicht mehr gereicht hat, dass man zwar dass man wieder rangekommen ist, aber man hat zu oft mit dem eigenen Ball unter Druck oder wegen mangelnder Fitness dann den Ball verloren und dann konnte man nichts draus machen. Ja.
Ich meine, entscheidend war für mich diese Harlequins legt im Versuch, ankickt, dann den Kerr schmeißt den Ball weg. Cunningham South kann es halt irgendwie nicht gut verarbeiten. Flamand nimmt es halt Versuch. Also das ist halt einfach so ein richtig Schlag ins Gesicht, wo man halt dann irgendwie die 7 Punkte gleich dann wieder erlegt hatten.
Das glaub, war der letzte, oder? Nee, welcher Versuch war das? In
von Flamont, also gleich in der zweiten Halbzeit. Das, wo Harlequins wirklich so sich wieder gefunden haben, ein bisschen so wie beim Northampton-Spiel, erst dann, sage ich mal, offener gespielt hatten, wo die dann, wo es halt dann ja, hilflos aussah mit 31-12, aber kam halt aus der Halbzeit halt raus. Und das ist das Coole an Harlequins, die geben halt nicht auf. Aber ja. Ich glaube, dieses Jouer-Jouer-Style, die auch so haben, das ist quasi manchmal die Rechnung davon, dass man so ein bisschen zu wild ist. Und das war halt, ja, also vielleicht einfach den Moment einfach ein bisschen zu hektisch, ein bisschen zu chaotisch. Mhm, was ich krass fand, ist aber so wie einzeln gefährlich. Die Back 3 von Harlequins, ja, Green, ja, ja. Murley, Liner, also ja. Super schnell, alle richtig krass schnell und irgendwie so Tackle-Breaking, also wo die oft alleine in den Kontakt ja, gegangen sind, ja, aber ja. Dann doch nochmal so wie ein Stück Seife da durchrutschen. Ja.
Green.
Und mit der Geschwindigkeit, dass der dann quasi, wenn ich die Line durchbreche, was mache ich dann? So ein Aufsicht für links, rechts, was habe ich ja. Dann? Weil die so oft das trainieren oder da gewöhnt sind, dass sie halt sagen, okay, wir gucken halt mal nach dem Kick, du hast es einmal gesehen bei Green, der schaut, wo sein ja. Spieler ist und dann ja. Greift seinen eigenen Spieler in der Linie an, weil da ist die Lücke, weil da die Toulouse-Mannschaft nicht zumacht und er steht halt da und greift ihn halt so quasi an. Das ist halt quasi, was wir halt natürlich trainieren und dadurch waren die dann durch die Linie halt oft, aber wussten halt genau, wie die Chancen verwerten mhm. Und das heißt, dass sie quasi in relativ schneller Zeit diesen Versuch aus dem Nix gelegt haben und dann sich zurück ins Spiel geholt hatten. Ja. Wie gesagt, diese chaotischen Phase dann von Care und Cunningham South, das hat das Genick gebrochen, meines Erachtens. Trotzdem so krasse Spiele. Einzeln, also die Mannschaft als Gesamtheit ist viel mehr wert als quasi die einzelnen Leuten, habe ich das Gefühl. Also die sind wirklich sehr geschlossen, was sie halt so machen. Mhm. Ja, so jemand wie ja, so Joe Marler reinkommen und die Klatsche für Ramos. Ich meine, das hat nicht das Spiel entschieden, aber das ist total, also ich meine, wenn allein schon nur ein bisschen Hoffnung da ist, das war einfach dann total aus der Hand zu geben. Das ist halt irgendwie diese Implosion, also ist wirklich implodieren. Ja. Das finde ich halt schade und das ist zu deutlich, also 38-26 ist als Ergebnis zu deutlich auseinander. Also ich glaube, es war eher so 26-30 oder also viel näher eigentlich von der Ergebnistafel. Und was ich halt interessant fand und würde ich halt schon mein Hand ins Feuer fast dafür legen, dass die halt in der Finale doch anders aufstellen werden. Kinghorn aufs Schluss. Also sein Kicking ist halt nicht auf dem Level wie Ramos.
Wenn das Ramos auf der Bank saß und dann gesehen hat, wie Kinghorn die Dinger verpasst.
Oh. Ja, also manche Dinge waren echt kickbar. Also ich würde halt schon behaupten, dass Ramos auf 15 auf jeden Fall startet im Finale. Ja. Und dann vielleicht Kinghorn auf die Ecke, weil sein Angriffsspiel ist super gefährlich. Und vielleicht für Labelle, also vielleicht stattdessen. Aber ich hatte ja letztes Mal gesagt, wir haben darüber im letzten Podcast so gesprochen, Kost, also Paul Kost, der 13, das ist halt ein Spieler für die Zukunft, richtig krass. Sein Step, wo er quasi 3 Leute ausgesteppt hatte bei Harlequins, also sein Dynamik, seine Körperhaltung, ist halt schon ziemlich krass. Würde Lancer auf jeden Fall einiges an Probleme bieten, meines Erachtens. Super stark im Angriff, super schwierig, genau zu prognostizieren, was er macht. Flamont auf der zweiten Reihe war ein sehr interessanter Pick, fand ich. Hat ein gutes Spiel gehabt. Jack Willis ist einfach der Typ, also sehr ist nie schlechter als so 8 von 10. Also ja. Das ist wirklich 8 von 10 ist seine schlechteste Leistung. Also ist ja. Irgendwie so in jedem Spiel, an jedem Rock.
Im Angriff. Wirft sich rein, ist dynamisch, ist fit, ja. Wird in der 71. Minute erst ausgewechselt, hat einen unglaublichen Motor. Man wird bei der englischen Rugby Federation da sitzen und denken, what the fuck, warum können wir den nicht noch wählen? Ja.
Bankmäßig wenig, aber also Das ist das Einzige, wo Toulouse vielleicht so ein bisschen zu kurz kommt, ist vielleicht das, was von der Bank kommt. Es hat irgendwie nicht so einen riesen Impact quasi gesehen. Das ist halt, würde ausgeglichener sein beim Leinster-Spiel, denke ich mal. Intermark war sehr stark, obwohl er halt nicht so einen riesen Impact hatte, aber so manchmal hat er so Ansätze oder Zeichen gesetzt. DuPont war oft sehr krass und dann manchmal irgendwie so ein bisschen ohne das Gesamtspiel, also im offenen Spiel wie beim Siebner war er krass.
Ja, erste Halbzeit insbesondere.
Manchmal strukturmäßig für seine Mannschaft, also für den Sturm, weil das so ein bisschen mehr trifft, hat manchmal so, nee, das war halt nicht falsch und vorher hat er das nie gemacht. Also jetzt war er so viel mehr, er geht alleine, macht Sachen alleine, anstatt die anderen Leute in Szene zu setzen. Könnte mal gucken. Ja, also freuen wir uns auf jeden Fall aufs Finale. 25. Mai in Tottenham Stadium in London.
Ist Tottenham Nord oder Norden oder Süden?
Northeast, Nordost.
Nordost. Okay, ja, gar kein Überblick mehr. Ja, Shark sind noch zurückgekommen und haben in einem Ein-Punkte-Differenz-Spiel das Ding noch geholt am Ende, ne? Ich glaube, es ging auch wirklich, also Clermont hat ja ab der 30. Minute oder irgendwas dann konstant vorne gelegen und war auch 61 Minuten insgesamt in Führung. Und dann holen die halt noch in der letzten Minute das Ding da. Ich habe aber das Spiel leider nicht gesehen, würde es mir noch gerne angucken, aber ich habe auch nur begrenzte Zeit. Naja, dann heißt es Sharks gegen Gloucester.
Ja.
Weiß auch nicht, wen ich da vorne sehe. Keine Ahnung. Sharks werden halt die Kitchen Sink in das Spiel werfen, weil sie unbedingt noch in diesen Champions Cup reinkommen wollen.
Ja. Ja, weil er halt quasi durch den normalen Qualifikationen das nicht schaffen. Ja, sehe ich dann auf jeden Fall vorne, das ist eine viel stärkere Mannschaft als Gloucester. Also Gloucester ist halt sehr underperforming und underwhelming, aber werden wir sehen. Bin da beim Finale, du leider nicht.
Außer Onkel Donald kümmert sich noch so um sein Bestes.
Ich habe gefragt, gibt's halt keine Tickets mehr.
Wurden ja, schon aber da kann ja zwischen heute und dem 21. passieren, ja, die Welt ist ja dynamisch. Es passieren immer sehr viele Dinge.
Aber jetzt kannst du nicht auf unseren Boden schlafen. Wir sind ausgebucht.
Ah, nee, auch da denke ich, du weißt ja nie, was passiert. Never say never, ne?
Ja.
Also ich habe auf jeden Fall Zeit. Wer mich sponsern will, ich habe da auch noch eine Schiene. Ah, oder nee, habe ich doch keine. Wann ist es 21.
25, also 24, 25. Also in 3 Wochen.
Okay.
Ja, 2,5 Wochen. Kommen wir, ich kann halt nicht so lange machen, aber ich würde halt gerne natürlich ein bisschen hören, was am Sonntag los war. Willst du da so uns
kurze Pause?
Achso, okay. Kurze Pause und dann sprechen wir über das. Wie hieß es überhaupt, was am Sonntag war?
Rugby-Bundesliga-Ausschuss.
Okay, dann bis gleich bei Vorpass.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Herzlich willkommen zurück.
Genau.
Big G, wo warst du am Sonntag? Was hast du gemacht?
Also, am Sonntag wurde sich in der Frankfurt School of Finance getroffen. Da sollten die Vertreter der ersten und zweiten Bundesliga über mehrere Sachen beraten, die da auf der Tagesordnung standen. Und es wurden neue Vorsitzenden gewählt. Das war mein erstes Meeting, glaube ich, soweit, wo ich wirklich mal live vor Ort war. Der erste Vorsitzende wurde abgewählt, kein Nagel. Dann wurde jemand aus Berlin gewählt, der Nico von BSV, der hat ja auch früher mal beim RK gespielt. Ja, Der hat sein Konzept dann später vorgestellt, wie man Bundesliga wieder revitalisieren kann. Es sind bisher PowerPoint-Folien, es sind Ideen. Egal, was man machen will, man muss genügend Mitstreiter finden. Also, ja. Und man muss einen langen Atem haben. Also, ne, das ist schon mal klar. Egal, wer da irgendwas bewegen will. Was mir vorher nicht so bewusst war, also auf diesem RBA werden halt Konzepte diskutiert und man stimmt halt ab und so. Aber richtig, richtig binden wird es eigentlich erst auf einem deutschen Rugby-Tag, der erst wieder im November oder so stattfindet. Das heißt, es wird jetzt nochmal ein Meeting im Juni geben, da wo Hamburg Sevens sind, auch in Hamburg. Da muss zumindest ein fertiges Konzept für eine eingleisige erste Liga vorliegen, ab der übernächsten Saison. Das war ein großes Ding, was diskutiert wurde. Und das zweite große Ding ist ein Score-System für Jugendarbeit, was recht kompliziert ist, was anscheinend auf dem letzten RBA haben da alle zugestimmt. Dann waren jetzt Diskussionen, dass halt, naja, so richtig verstanden haben es vielleicht doch nicht alle. Und es hängt auch wiederum, dann gibt es Lizenzbedingungen, die man eigentlich erfüllen muss, um in der ersten oder zweiten Liga zu spielen. Man braucht gewisse Jugendmannschaften. Ich glaube, die wurden ja letztes Mal aufgeweicht, weil sonst hätte die Hälfte der Teams gar keine Bundesligamannschaft, die Hälfte der Bundesligamannschaften hätte vielleicht gar keine Lizenz bekommen. Also, wie gesagt, was ich jetzt mitnehme, ich glaube, es waren sich viele einig, dass man eine eingleisige erste Liga ab übernächster Saison braucht. Das heißt, die nächste Saison wäre eine sozusagen Qualifizierung dafür. Top 5 Nord, Top 5 Süd ergibt dann eine Top 10.
Ja, ja. Genau. Also die zwei Halbfinale, also jeweils zwei Halbfinale-Leute, also vier Halbfinals plus dann die drei anderen Mannschaften. Genau. Das würde es auf jeden Fall aufmischen, weil damals war es natürlich nicht in Nord und Süd dann aufgeteilt. Also müssen wir mal sehen, wie die Aufteilung ist. Aber es war ja auch so ein Kalenderjahr. Das war auch so das Thema, was vielleicht
viele. Da wurde, glaube ich, noch eine falsche Präsentation rumgeschickt. Das war dann wieder vom Tisch oder so. Also das sehe ich auch nicht, dass jemand im November ein Bundesliga-Finale ausspielen sollte.
Ja, fand ich auch komisch, ja.
Der grauste, schlechteste Monat ist in 3 Grad draußen. Also,
das wurde dann sozusagen, also der Vorschlag für der Saison wäre nicht ab jetzt September, sondern wenn dann ein Jahr später.
Genau, aber man muss natürlich, also, und diesen Vorschlag gab es schon mal und der wurde damals abgelehnt von einigen, die haben gesagt, die fanden den Vorschlag gut, aber damals sollte es irgendwie im Juli kam der Vorschlag und ab September sollte es gelten, was nur 2 Monate waren und was dann dazu geführt hätte, dass Köln, die eigentlich aufgestiegen sind, gar nicht in der ersten Liga hätte spielen können. Also und jetzt macht es natürlich mehr Sinn, weil du ein Jahr Vorlauf hast und du musst halt wissen, wo du bist am Ende der Saison.
Ja, genau. Also die Vereine wissen jetzt Bescheid quasi, ich spiele jetzt September bis Mai und guck mal, wie dann die Position ist, weil das ist entscheidend für die erste Bundesliga.
Kommt aber noch ein anderer Layer der Komplexität hinzu, weil man eine zweite Bundesliga West wieder spielen will, weil ja Luxemburg wurde eigentlich versprochen, dass sie wieder mitspielen dürfen. Das heißt, du hast Luxemburg, dann einen zweiten Luxemburger Verein, dann hast du Köln, die wahrscheinlich jetzt absteigen, dann vielleicht noch Mainz und eine zweite Mannschaft von Frankfurt 1880. Das heißt, du hast 5 Mannschaften, die eine Bundesliga West ausspielen könnten oder wollen. Das muss jetzt noch geklärt werden. Aber das führt dann halt dazu, dass natürlich, wirkt sich auf die Zusammensetzung einer möglichen zweiten Bundesliga Süd aus in übernächste Saison. Also da sind noch, weil dann ist es halt schwierig für Unterföhring oder einige Mannschaften, die in der zweiten Bundesliga Süd in der Mitte enden würden, nächste Saison, die wissen dann jetzt nicht, spielen wir dann eigentlich zweite Bundesliga Süd, in einer zweigleisigen zweiten Bundesliga oder steigen wir ab in eine Regionalliga Bayern. Und man muss natürlich auch sagen, beim DRT, also es können auch Vereine natürlich abstimmen,
die damit nicht betroffen sind.
Nee, die davon betroffen sind. Achso, ja. Naja, die es betreffen würde und für die es vielleicht schlecht ist, die das nicht wollen. Also.
Ja, also ich meine, so der, also die Aufteilung ist für Mannschaften, die so eher so ein bisschen, sage ich mal, unteres spielen. Also wenn es quasi dieses Bundesliga, erst also eingleisige Bundesliga beziehungsweise zweite Bundesliga dann geben würde, dass viel mehr, sag ich mal, Mannschaften auf einem niedrigen Level spielen würden, weil da der Regionalliga so einen größeren Impact hätten, oder? Und dann stimmen die das auch so ab.
Genau, das Problem ist natürlich, dass einige Mannschaften in ihren Städten oder Gemeinden Förderung bekommen, wenn sie zweite Bundesliga spielen, anstatt Regionalliga, obwohl das Niveau dann vielleicht dasselbe wäre. Aber du kannst dann nicht mehr sagen, wir spielen zweite Bundesliga. Deswegen werden die sich mit Händen und Füßen vielleicht wehren dagegen. Aber ich sag mal, also noch eine Sache, eigentlich bin ich, also wir als Verein haben eigentlich schon dafür gestimmt. Ich persönlich war da eigentlich dagegen, weil ich gesagt habe, boah, Alter, da musst du halt in der ersten Liga, wenn es wirklich hart auf hart kommt, von Hamburg nach München, von Berlin nach Heidelberg, das ist alles tough. Aber dann hat jemand auch gesagt, naja, wenn du erste Liga in Deutschland spielen willst, auch als Amateur, dann musst du, dann reicht es auch nicht nur zweimal die Woche zum Training gehen und dann musst du halt deine Wochenenden, sagen wir mal, du hast 18 Spiele, dann hast du 2-3 lange Auswärtsfahrten. Und wenn du erste Liga spielen willst, dann musst du als Verein die Kosten dafür, musst du halt tragen. Irgendwo brauchst du dann wahrscheinlich eine Übernachtung. Und als Spieler musst du das dann auch in Kauf nehmen. Ist natürlich immer fraglich, weil die Leute, die das entscheiden, sind vielleicht am Ende nicht die Spieler.
Ja. Aber die, ja. Also, das Gewichtung, also man muss dazu sagen, also keine Ahnung, abhängig wie lange Leute in Deutschland in Rugby dabei waren. Also es gab quasi diese erste Liga plus dann zweiten Ligen hat letzten Endes. Und das, was ich halt meinte vorhin, wenn die Aufstellung wäre, wie bilden wir diese erste Bundesliga? In der Theorie ist es quasi 5 Südmannschaften, 5 Nordmannschaften. Mhm. In der Praxis wird es halt, also wir wissen halt noch nicht jetzt, aber aus der Vergangenheit wäre es sozusagen nicht in der Aufteilung. Das heißt, dass der Tendenz der Gewichtung eher Richtung Süd gehen würden. Und das ist dann sozusagen, was ich halt damals oder letztes Mal schon gesagt habe, die, sag ich mal, südliegenden Mannschaften haben es quasi nicht so weit in dem Sinne und haben 1-2 große Auswärtsfahrten zum Beispiel und das war's. Also wenn wir halt so quasi, also bitte korrigier falsch, aber ich glaube, es, keine Ahnung, wir könnten da von damals 78, also Hannover plus BRC plus RK so kratzen halt quasi da. Ungefähr war es wahrscheinlich so. Muss mal gucken, wie die letzte Tabelle war. Das wurde halt quasi, müssen wir mal gucken, wie die Neuaufteilung wäre. Aber ich glaube, die Gewichtung würde tendenziell mehr Süd gehen. Also von meinem Gefühl her, von der Vergangenheit, beziehungsweise wie ich halt so die Mannschaften jetzt ungefähr einschätze. Das ist so das Ding, also diese Praxis, also was du halt sagst mit den Hamburg-Reise nach München, also München, also scheint stark zu sein, also ich glaube, dass die auch, also musstest du besser sagen, aber ich glaube, dass die hat mit in erste Bundesliga auf jeden Fall gute Chancen hatten, besonders wie es jetzt steht. Aus den Hamburg-Mannschaften weiß ich nicht so 100%, kann ich halt nicht so ganz sagen, ob das auf dem Level wäre, sondern vielleicht eher so tendenziell dann wieder zweite Bundesliga, also man, ne, also diese theoretischen Beispiele, die Umsetzung ist aus der Erfahrung von vorher, muss man gucken, das ist schon einige Jahre her, muss man gucken, wie die Aufstellung wäre, also das ist, aber wie gesagt, das gab halt Gründe, dass damals, also ich, soweit ich mich erinnern könnte, das war halt, also Manuel Wilhelm hat das ziemlich stark angetrieben damals, für dieses, lass uns ja so aufteilen, also ich habe mich 100% nicht zitieren lassen, aber ich weiß das auf jeden Fall, dass er auch die Ideen dazu präsentiert hatte. Und ich finde halt diesen regionalbasierten Fokus irgendwie cool zum einen, weil es bringt halt, sage ich mal, schwache Mannschaften auf einen Konkurs mit besseren Mannschaften, als wenn die in der Regionalliga wären oder zweite Bundesliga.
Aber na Donald, das Problem ist halt, dass es nicht mehr genügend zweite Bundesliga gibt. Es gibt keine Nordliga mehr, es gab jetzt keine Westliga mehr. In der Südliga wurden jetzt auch 1-2 Spiele schon abgesagt.
Aber es wurde jetzt, wenn wir uns aufteilen, also keine Ahnung, wenn 3 Mannschaften in der erste Bundesliga spielen würden, würde es auf jeden Fall eine zweite Bundesliga Nord geben.
Ja, ja, das dann schon. Aber jetzt gerade nicht, meine ich.
So. Ach so.
Also jetzt gerade ist das Leistungsniveau in den einzelnen Ligen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga zu groß.
Ach so.
Ja. Also Frankfurt schlägt immer noch die Bottom-3-Teams mit recht deutlichen recht deutlichen Resultaten. Und hätte man ein gutes Hannover 78, ein gutes Germania List, ein gutes BRC da drin, dann wären diese Spiele vielleicht etwas kompetitiver, muss man sagen. Also sagen wir mal, du würdest jetzt den Cut machen und dann würde ich schon sagen, natürlich wenn man diese neue erste Liga dann ausspielt, diese eingleisige, in der allerersten Spielphase ist es wahrscheinlich, dass ein oder zwei Nordteams eher unten stehen. Das ja. muss man schon sagen. Aber ich meine, wenn halt Hannover und List und BRC dann meinen, sie können da sportlich mithalten, dann werden die auch alles dafür tun, dass sie da sportlich mithalten. Vielleicht schafft es dann auch ein Hamburger ja. Verein vielleicht wieder hoch.
Ja,
ja ich glaube, so weiter kann es nicht gehen. Also.
Und warum? Also das war quasi der drehende Punkt oder der Schlüssel, dass so zukunftsmäßig ist es halt nicht für das Wettbewerbsfähigkeit vom gesamten Competition ja. Ziel fördern, so weiterzufahren, wie es gerade macht.
Ja, genau.
Okay, verstehe.
Ja, also müssen wir nochmal, also es kommen jetzt wahrscheinlich bis Ende Juni, werden da nochmal Sachen hin und her geschickt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel das so viele Leute wirklich interessiert. Ich glaube, es ist eine Sache der Top-Teams und es ist auch gut, wenn die sich da einigen und entscheiden, dann muss der Rest von Deutschland halt mitziehen, sage ich mal. Also auch wenn das bedeuten würde, die zweite Bundesliga Süd wäre dann viel stärker, wahrscheinlich auch. Das würde bedeuten, wir würden wahrscheinlich auch eher mit der jetzigen Leistung eher unten landen und es kann sein, dass wir in eine dritte Liga, in eine Bayernliga, Regionalliga Bayern oder wieder dann absteigen würden als Unterführung. Was aber auch für mich okay ist. Also wenn man halt die sportliche Leistung nicht bringt, dann ist es halt so.
Und es dann, du meinst, Unterführung würde tendenziell nicht eine zweite Bundesliga zu aushalten, weil die besseren Mannschaften schlagen euch zu deutlich.
Dann naja, wenn jetzt, sage ich mal so, die ein Heusenstamm, ein Köln in na Köln, weiß nicht, ob die dann das halt so, schon so mal so eine Frage, spielen die dann zweite Bundesliga Süd oder spielen die zweite Bundesliga Nord? Aber ein Heusenstamm wird besser sein als wir, ein Rottweil ist besser als wir und dann würdest du noch eine zweite Bundesliga West da reinmischen, wo vielleicht, das wären die beiden Top-Luxemburger Teams, die würden dir der Süd wahrscheinlich zugeordnet werden, die sehe ich alle stärker ein als wir. Okay.
Achso, dann wäre anstatt zwei Bundesligen, zweite Bundesligen gäbe es drei. Also das
nee, ach, das ist nur nächste Saison. Dieses Dreier-Ding vielleicht, dass es eine zweite Bundesliga West gibt, das gibt es nur in der nächsten Saison. Und dann habt ihr, also so ist mein Verständnis jetzt. Und ab der darauffolgenden Saison soll es eine eingleisige erste Liga mit 10 Teams geben. Also man hätte 18 Spiele. Und dann zwei zweigleisige zweite Ligen, Nord und Süd. Das ist so mein Verständnis, mit dem ich rausgegangen bin. Ja, ich weiß
mehr
gar
Fragen
nicht.
Mehr Fragen als Antworten.
Ja, genau. Wir werden dann nochmal drüber reden. Mal gucken.
Wie findet ihr das? Schreibt uns fragen@vorpass.de.
Ja. Und bewertet uns bei Spotify und bei Apple Podcasts. Das hilft uns.
Sehr gut. Ich muss aufhören und was essen. Gibt es sonst noch was?
Nee, ich weiß gar nicht jetzt, was am Wochenende. Ah, finale Spiele, Wochenende, Bundesliga.
Ja, die letzten, ja.
Und dafür gespielt bei MFC 2. Die ersten Mannschaften, ich glaube, Offenbach gegen MFC 1 ist ein Decider. Also wenn ihr am Wochenende in München seid, ich glaube, es ist das entscheidende Spiel um vierten Platz, was ganz interessant werden könnte. Wetter weiß ich gerade nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Mal gucken. Ja.
Sehr gut. Alles noch zu holen in der Nord-Variante der Liga und der Süd-Variante ist Frankfurt auf jeden Fall deutlich erster und zweiter ist noch ein bisschen TBD, aber ja, werden wir mal sehen.
Okay, Onkel Donald, dann gehen wir essen.
Dankeschön. Viel Spaß und bis bald wieder bei
Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.